Young Euro Classic. Hier spielt die Zukunft. Young Euro Classic, der Podcast.
Mit Julia Kaiser und David Panzel ist unterwegs mit dem Miyagi Orchestra. Miyagi ist ja sehr geliebter Gast bei uns bei Young Euro Classic. Wunderbares Orchester. Aber David, erzähl du mir, wie du mit dem Orchester zusammengekommen bist.
Na, ich arbeite jetzt schon seit mehreren Jahren mit dem Orchester zusammen. Und man kann sagen, dass ich quasi schon mehrere Funktionen inne hatte. Ich habe angefangen als Percussion Coach. Weil meine eigentliche Profession ist ja eigentlich Schlagzeuger oder klassischer Schlagwerker. Und da wurde ich engagiert, um eben die Percussion-Gruppe zu formen und ja, auf Vordermann zu bringen. Und von da weg wurde ich immer mehr auch in den künstlerischen Prozess mit einbezogen und habe dann auch mal kleine Stücke dirigiert. Und so habe ich mich quasi bis zu meiner jetzigen Position hochgedient.
Und deine jetzige Position ist erstaunlich. Du bist der Dirigent. Wie ist dazu gekommen? Also ich meine, Rhythmus und das Gefühl fürs Führen hast du sicher, aber das ist ja eine Entwicklung und auch eine Entscheidung, dass man Dirigent werden möchte. Wie ist dazu gekommen?
Eigentlich ist es dazu gekommen, weil ich auch in meiner Funktion auf der Uni halt das Schlagwerkensemble dirigiere und dann gab es eine Produktion mit eigentlich nur diesem Miyagi Jazz-Ensemble und meinem Schlagwerk-Ensemble. Und da ich das Schlagwerk-Ensemble sowieso immer dirigiere, habe ich dann auch die Produktion dirigiert. Und ja, das hat anscheinend gut funktioniert und dann ja, hatte ich den Gig, wie man so schön sagt. Ja.
Erzähle mir, was macht dir Freude, mit jungen Musikern zu arbeiten und besonders mit den Musikern bei Miyagi?
Es verbindet so viele Kompetenzen, weil die Musiker ja aus verschiedenen Bereichen kommen. Es sind jetzt nicht nur klassische Musiker in dem Orchester, sondern eben auch Jazzmusiker oder auch Musiker, die sonst eher im Folklore-Bereich arbeiten oder auch ein Schlagwerkensemble. Und das Spannende daran ist, dass man das alles verbinden kann, weil es keine Berührungsängste gibt. Das ist was, was ich irgendwie in dem Orchester besonders reizend oder reizvoll finde, dass man nicht in Kategorien denkt. Also man denkt jetzt nicht, okay, wir machen jetzt Jazz, wir machen jetzt Klassik, sondern wir machen einfach eine Musik. Und dann versuchen wir alle quasi unsere Kompetenzen einzubringen und da an einem Strang zu ziehen. Und das zeichnet auch das diesjährige Programm aus, dass wir wirklich versuchen, das auch herauszuarbeiten, diese Mehrschichtigkeit im Orchester. Wir versuchen so eben auf die klassische Musik und Jazzmusik und auch es ist ja auch Gospel dabei und so weiter, dass wir das alles zu einem Originalklang bringen, der das Orchester dann auszeichnet. Und das Gute an den jungen Musikern ist, dass die halt extrem motiviert sind. Man hat sehr viel Spaß. Also man auf der Miyagi-Tour hat man immer viel Spaß. Es wird hart gearbeitet, weil jeder einfach auch mit Emotion dabei ist. Es ist jetzt kein Orchester, wie soll ich sagen, dass irgendwie so einen fixen Dienstplan oder so hat, den man dann erfüllt und auch keinen fixen Stellenplan, sondern ist sehr formbar. Und so bekommt jeder Orchestermusiker, der irgendwie auch die Qualitäten hat, die Möglichkeit, als Solist in Erscheinung zu treten. Jeder kann sich auch kompositorisch oder mit Arrangements einbringen und es wird dann sehr, ja, eigentlich demokratisch auch im Orchester. Es gibt quasi so ein Team, wo man sich dann diese Arrangements und Kompositionen und Vorschläge anschaut. Und da wird dann ja, entschieden, was man wann und wie und wo macht. Und das ist das, was, glaube ich, das Orchester so einzigartig macht.
Und nicht zu vergessen, ist es ja auch ein Orchester, was eigentlich keinen festen Ort hat. Also du sitzt in Wien, die meisten Musiker sitzen wahrscheinlich schon in Johannesburg oder in Südafrika verteilt an den unterschiedlichen Universitäten. Wie sieht eure physische Probe aus? Ist das meiste dann doch per Zoom-Abstimmung oder bist du ein Hin- und Herflieger?
Naja, also das Orchester stellt sich eigentlich, die sind auf der ganzen Welt verstreut. Es sind zwar 70% Südafrikaner, aber das heißt jetzt nicht, dass die unbedingt in Johannesburg oder Cape Town sind, sondern einige studieren irgendwie in New York oder in Paris oder sonst irgendwo oder in London. Und so funktionieren unsere Proben immer auf Probenphasen, wo wir uns dann treffen. Wir haben zum Beispiel die nächsten großen Proben finden in Cape Town statt. Und da werden die quasi ganzen Stimmführer und eigentlich auch die ganzen Streicher-Sections werden eingeflogen. Und da fliege ich halt dann auch hin und dann gibt's da Proben. Vorweg gibt's Vorproben, wo die Stimmführer dann ihre eigene Probe mit eben der Stimmgruppe koordinieren. Und dann gibt's immer vor der Tour noch eine konzentrierte Probenphase, die wir je nachdem halt die letzten paar Mal was in Deutschland. Und dieses Mal ist in Wien bei mir auf der Uni. Ja, und so machen wir das eigentlich relativ spontan. Wir schauen halt, dass wir das so ökonomisch sinnvoll wie möglich abhalten, also dass so wenig wie möglich geflogen wird. Das heißt, wir haben halt dann die Proben vor dem Tourstart, eine Woche treffen wir uns in Wien und von da weg geht es dann auf Tour. Und alle Stimmgruppen vorher sind quasi schon vorbereitet und koordiniert.
Schauen wir in die Tour hinein. Das ist unglaublich bunt und wahnsinnig schön. Wir haben keine Uraufführung leider.
Wir haben zwar Uraufführungen im Programm, die aber dann keine Uraufführung mehr sind, leider im Konzert, weil wir die vorher schon in Amsterdam aufgeführt haben.
Genau, aber das wollte ich gerade sagen. Es sind wahnsinnig neue Stücke dabei, die alle sehr vielversprechend klingen. Und ich sehe auch einige Arrangements von dir. Also du sammelst, was dir Spaß macht und arrangierst es dann für das Orchester, weil du sagst, das soll sein?
Nicht ganz. Also ich habe jetzt nicht die alleinige Oberhand über das, was gespielt wird. Wie gesagt, wir brainstormen in der Gruppe, was gut ins Programm passen würde. Und dann gibt es Vorschläge und dann haben wir auch quasi Einreichungen von Musikern vom Orchester. Darum drei Stücke zum Beispiel sind von Musikern vom Orchester komponiert, die wir dann gemeinsam in unserem Schreibteam, also der Markus Geiselhardt und ich, wir arrangieren sehr viel und wir schauen, dass wir das dann alles auf dieselbe Stufe heben.
Euer Thema ist African Footprint, auf der Suche nach afrikanischen Fußspuren. Was sind das für Spuren? Also ist das wirklich eine Suche in traditioneller Musik oder geht es eher darum, wo afrikanische Fußspuren auf der Welt zu finden sind?
Also wahrscheinlich jeden, den Sie fragen aus dem Miagi-Team, würde das ein bisschen anders beantworten. Aber für mich geht es um das musikalische Erbe, das einfach auch in der westlichen Musik, sei es in der Klassik, im Jazz, wo auch immer, enthalten ist, das von Afrika ausging, durch die Sklaverei. Also im Jazz ist es ja sehr, sehr offensichtlich, aber genau das gibt es ja auch in der Klassik. Wir versuchen eben, das zu entdecken. Und das ist natürlich, Gershwin liegt da sehr auf der Hand, auch Revueltas. Man kann, wenn man die Musik anhört, dann hört man ja sofort den Einfluss, denn die afrikanische. Ich meine, man dürfte eigentlich nicht mal afrikanisch per se sagen, weil Afrika ist so groß, da gibt es so viele musikalische Strömungen. Aber man kann natürlich westafrikanische Rhythmen sehr gut in Gershwin zum Beispiel wiederfinden. Ja, und das versuchen wir herauszuarbeiten, weil ja auch das, da es ja ein afrikanisches Orchester ist, sind das quasi die Roots, die man versucht zu bespielen.
Roots ist ein spannendes Stichwort. Das sag mir mal als Schlagwerker. Hand aufs Herz, kannst du so authentisch westafrikanische Rhythmen spielen, wie das die Musiker sind, mit denen du dich dort umgibst? Hast du es gelernt oder hast du irgendwas verinnerlicht, was dir den inneren Rhythmus dafür einfacher macht?
Naja, ich bin zwar klassischer Schlagwerker, aber ich habe auch Jazz studiert. Und ich habe mich sehr intensiv mit kubanischer Musik beschäftigt. Bin sogar geweihter Santeria-Badar-Trommler. Das war irgendwie so eine lustige Episode in meinem Leben, weil ich war sehr fasziniert von Badar-Rhythmen. Das sind so afrokubanische Rhythmen, die man auf speziellen Instrumenten spielt. Das darf man aber nur spielen, weil es ein religiöses Instrument ist, darf man das nur spielen, wenn man die Hände gewaschen bekommt. Und das ist eigentlich ein religiöses Zeremoniell. Und da wird ein Orakel befragt, ob man das spielen darf und so weiter. Und ich habe mich so intensiv damit beschäftigt, dass ich das dann auch wirklich, also ich war dann in Kuba natürlich und habe das dort gelernt. Und da die Rhythmen ja westafrikanischen Ursprungs sind, ist das quasi mein Connex. Aber ich bin jetzt natürlich kein westafrikanischer Trommler. Aber ich habe mich zumindest intensiv damit beschäftigt.
Das heißt, wenn ihr miteinander spielt, du merkst, dass die anderen trotzdem noch anders spielen als du, weil sie seit ihrer Geburt spielen?
Naja, ich meine, das ist Muttersprache bleibt Muttersprache.
Sehr schön ausgedrückt. Du drehst das Ganze mit einer wirklichen eigenen Komposition. Da werden nicht die Fußspuren außerhalb von Südafrika gesucht, sondern du gehst nach Soweto und hast das Soweto-Protokoll geschrieben. Was ist das für ein Stück?
Genau, das Soweto-Protokoll ist, wenn man so will, ein zweisätziges Werk, obwohl es ein zusammenhängender Satz ist. Also es gibt keine Pause dazwischen, aber es hat quasi zwei Teile. Der Titel Soweto-Protokoll kommt schon vom Ort, wo ich es geschrieben habe. Also ich habe das während einer Arbeitsphase in Soweto angefangen zu komponieren und habe es halt dann zu Hause fertig geschrieben. Für mich ist das einfach ein Protokoll auch der Zeitgeschichte. Also der erste Satz des Stücks ist sehr düster, polytonal. Also er hat sehr viele Reibungen in sich. Und der symbolisiert eigentlich die ganze negative Energie, die es gab und die es ja auch leider immer noch gibt, eben durch die Apartheid und durch Sklaverei und so weiter. Aber dann auch die Verwandlung, die eigentlich das Land von Soweto ausgehend vollzogen hat. Und da ist dann so eine Überleitungsmusik, eigentlich eine Verwandlungsmusik drinnen, wie man es kennt aus der Oper, wo sich die Szene ändert und wo dann aus diesem Chaos dieser Verwandlungsmusik, also wenn Sie es dann hören, dann werden Sie verstehen, was ich meine. Es sind sehr viele Harmonien und so, die da aufeinander treffen. Das mündet dann in einer eigentlich sehr positiven, fanfarenartigen Musik, die irgendwie das zu einem positiven Ende bringt, von dem wir alle hoffen, dass irgendwie das positive Ende kommt. Ja, und das ist so quasi die Programmatik der Komposition.
Und eigentlich auch des Abends, kann man sagen. Es endet dann eigentlich in einem älteren Stück und geht so ein bisschen in die Geschichte des Jazz oder dieser Fußspuren noch einmal zurück. Aber dieses positive Suchen und Wünschen auf eine bessere Zukunft, das ist was, was Miyagi eigentlich immer mitbringt und was die Konzerte für uns auch so erfüllend macht. Also wann immer man Miyagi im Orchester erlebt, kommt man hinterher mit einer sehr positiven, lebenszugewandten Energie raus. Ich stelle es mir aber schwierig vor, das auch produzieren zu müssen.
Es ist eigentlich nicht schwer, man muss nichts produzieren, man muss die Leute nur machen lassen. Also eigentlich das Orchester funktioniert sehr demokratisch und man darf jetzt nicht glauben, dass man von oben herab so quasi wie ein großer Maestro denen sagt, okay, das muss so und so und so sein, sondern man muss machen lassen und man muss dann im richtigen Moment selektieren, was man wann machen lässt. Und dann ergibt sich eigentlich dieses Lebensgefühl und diese Freude und diese Spielfreude. Man muss einfach die Zügel viel mehr locker lassen, als man das vielleicht im europäischen Orchesterkontext so gewöhnt ist.
Und der Tipp dann auch an uns als Publikum wahrscheinlich, auch die Zügel locker lassen und einfach freuen.
Ja, genau. Das ist sowieso das Wichtigste. Ich denke, ein Problem in der europäischen Musikindustrie, sage ich jetzt mal, ist ja das, dass wir immer so in Schubladen denken, weil ja auch von den Labels alles eingeordnet werden muss. Es muss dann irgendwie, Klassik ist so und Jazz ist so und Pop ist so und Rock ist so und das sind dann verschiedene Sektoren und haben alle verschiedene Manager und so. Und wenn man dann mit so einem Projekt kommt, wie das Miyagi-Orchester, was in keine Schublade passt, dann ist es schwierig, weil man ja nicht die Erwartungshaltung von den Leuten im Publikum unbedingt immer treffen kann. wenn sie mit einer Erwartungshaltung kommen. Wenn sie aber jetzt ganz offen kommen und einfach schauen, okay, jetzt gehe ich hin und habe mal irgendwie einen schönen Abend, dann bin ich ziemlich sicher, dass sich diese Freude vom Orchester gut aufs Publikum überträgt.
Young Euro Classic, der Podcast.